Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken wieder zurück auf das Wochenende. Das hatte einiges zu bieten. Zwei Premierensieger, enge, dramatische Entscheidungen, gute Platzierung aus deutscher Sicht sogar. Also da haben wir einiges, über das wir sprechen können. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich unsere Expertin, ohne die diese Sendung überhaupt nicht möglich wäre, Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Oh, ich bin gerührt. Hallo Malte.
Und wir gucken zunächst mal zur AT&T Byron Nelson. Letzte Station, bevor es dann nächste Woche dann wieder ernst wird mit Majors. Denn es geht ja zum PGA Championship nach Bethpage Black. Aber bevor das dazu kommt, wollten sich einige der Golfer dann auch in Dallas, Texas im Trinity Forest Golf Club so ein bisschen in Schuss bringen. Allen voran natürlich dann auch der bestplatzierte Spieler im Feld dieses Turniers in Sachen Weltrangliste, Brooks Koepka, nämlich, der hat am Ende nicht ganz gewonnen. Kommen wir gleich zu, weil nämlich ganz oben an der Spitze ein Südkoreaner war, der sich letztlich doch nicht hat die Butter vom Brot nehmen lassen. Weder von der Konkurrenz, weder von so kleinen Schwierigkeiten dann auf der Runde 3 und 4 und vor allen Dingen auch nicht vom Wetter, die Runden 3 und 4 dann ja doch, oder dass das die Runden 3 und 4 dann doch ziemlich überlastet hat. Besser legen war nämlich angesagt. Die Rede ist von Sung Kang. Der hat nämlich als 10. Koreaner einen Sieg auf der PGA Tour eingefahren und als 2. beim AT&T Byron Nelson nach Sangmun Bay 2013 in diesem Jahr. Also Sung Kang, der Sieger mit minus 23, 2 Schläge vor Matt Avery und Scott Piercy, die sich den 2. Platz teilen, und 3 Schläge vor Brooks Koepka. Und aus deutscher Sicht gibt es da auch was Gutes zu berichten. Machen wir gleich die Serie vorher. Natürlich der Sieger, den hören wir uns aber erstmal im Gespräch mit der PGA Tour an, mit seinen Emotionen zum Sieg.
You know, I just feels amazing. I mean, I was really dreaming about winning a event on PGA Tour when I was really young and watching Tiger Woods dominating. And then, I've got on tour since 2011 and then I've done it today, so it just feels amazing.
Angestachelt von Tiger Woods, kann er ja jetzt immer noch weiter ausführen, dann sich von Tiger Woods anstacheln zu lassen. Vor allen Dingen natürlich der Freitag, der hat es in sich gehabt für Sung Kang.
Ja, das war mal ein richtig cooles Auftreten von ihm. Dazu muss wirklich jetzt noch vorab kurz das Wetter erwähnt werden. Man sieht es ja schon rein von außen betrachtet, wenn man sieht, dass es natürlich entsprechend Verzögerungen gab und auch die dritte Runde erst am Sonntag zu Ende gespielt werden konnte. Es war richtig kalt. Es war richtig kalt in Texas. Völlig ungewohnt. Das ging so weit, dass John Spieth, der ja nun definitiv aus der Ecke kommt und in Dallas zu Hause ist, nicht darauf vorbereitet war. Der stand auf der Range am Freitag und musste seine Frau anrufen und sie darum bitten, ihm ein bisschen Ausrüstung für kaltes Wetter von zu Hause zu bringen, weil er tatsächlich einfach zu leicht angezogen war. Das ist Henrik Stenson nicht passiert. Der Skandinavier meinte, er hatte 4 Schichten an und fühlte sich so ein bisschen wie ein Michelin-Männchen. Aber Fakt war, also dieser Freitag war von den Temperaturen her absolut crazy für texanische Verhältnisse. Und dann ist es natürlich auch schwierig, da das Golfspiel entsprechend ganz auf den Punkt zu bringen. Und Sung Kang hat das wirklich wunderbar geschafft und hat da das Ganze natürlich auch mit einer Einstellung angegangen. Er sagte dann hinterher, nice conditions for a low score. Also like perfect and awesome. So, also der war wirklich überhaupt nicht von diesem kalten Wetter beeinträchtigt und hat da wirklich dann den Course-Record erreicht an dem Tag, was du eigentlich unter diesen Spielbedingungen, speziell in Texas, wo du ja eigentlich denkst, du müsstest eher in Schweiß ausbrechen, ja normalerweise nicht erwarten würdest. Und eine 10 unter 61 ist mal eine Meldung. Also das war ein ganz, ganz definitives Aufmerken von Sung Kang schon an Tag 2. Und dann ist halt immer die Spannung, was passiert übers Wochenende.
Ja, und da hat er natürlich auch gute Ergebnisse hingelegt. Eine 68 am Samstag, am Moving Day. Und diese Runde, die musste er dann am Sonntag erst, oder konnte er am Sonntag erst beenden, weil eben dieses Wetter da reingefuscht hat. Und so musste er dann erst diese 68 spielen. Da hatte er die Führung zwischenzeitlich wieder eingebüßt. Aber die hat er sich dann zurückgeholt mit einer 67 am Ende. Und er hat natürlich auch ein bisschen Unterstützung gehabt, familiärer Art, nämlich auch das hatte den Kollegen der PGA Tour erzählt.
Dad gave me a lot of support when I was young. I mean, he sent me over to US when I was like 15 and then gave me a lot of opportunity to learn from good pros and then learning English when I was younger. So I don't have any problems living in US now, so it helped out a lot and he gave me a lot of support.
Also Support natürlich, den er dann im Laufe seiner sich anbahnenden Karriere gehabt hat. Desiree, der sich dann im Alter von 31 Jahren dann auch erst ausgezahlt hat, obwohl er ja schon ein paar Mal auch dicht dran war.
Ja, da ist es wirklich eigentlich fast zu vermelden, dass er für diesen Sieg so ein bisschen schon mal geübt hat, wenn man so möchte. Wir haben ja ganz oft die Situation, dass wir, wenn wir dann so berichten, dass ein Spieler X das Turnier Y gewonnen hat, entweder beim selben Turnier oder bei einem vergleichbaren Turnier mal ein relativ traumatisch schlechtes Ereignis stattgefunden hat, aus dem der gute Sportler dann eben lernt. Und das war bei Sung Kang oder Sung Kang, ich kann mir nicht entscheiden, wie wir ihn aussprechen sollen, im Prinzip genau dasselbe. Der hat nämlich bei der Houston Open schon mal unglaublich aussichtsreich gelegen. Und das war vor 2 Jahren. Und da war es aber so, dass er dann die letzten 2 Turniertage relativ konservativ gespielt hat und mehr oder weniger Russell Henley zuschauen musste, wie der dann in der Schlussrunde 10 Birdies gespielt hat und ist dann Zweiter geworden. Das war sein bestes Ergebnis auf der PGA Tour bisher. Da ist er auch so noch mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt dadurch. Aber es war natürlich für ihn relativ schlimm, da so den Sieg weggeben zu müssen. Und aber es ist genau das passiert, was ich vorhin angesprochen habe. Er hat natürlich aus dieser Erfahrung gelernt. Und das Wichtigste für ihn war jetzt tatsächlich bei diesem ja auch eher ungewöhnlichen Turnierverlauf, Kälte ja, aber vor allem eben auch mit den 18 plus 6 Loch oder 6 plus 18 Loch am Sonntag, dann das anzuwenden. Und er war wieder in der gleichen Situation. Er war übermüdet. Er hat nur 3 Stunden geschlafen letztendlich vor der Schlussrunde und vor den restlichen 9 Loch noch. Habe ich 18 plus 6 gesagt? 18 plus 9 natürlich. Oh mein Gott.
Ich habe aber auch was falsch gesagt. Ich hatte gesagt, er war vor der Schlussrunde dann seine Führung los. Nee, aber er war am Tag, in den Tag mit Rückstand gestartet, aber in die Runde am Ende ja mit einer 3-Schlag-Führung, das um nochmal. Aber diese Verwurschtelungen kommen natürlich bei so einem verschobenen Terminplan immer ein bisschen raus.
Ja, da kann man auch echt mal durcheinander kommen. Also er hat diese verbleibenden 9 Löcher, nicht 6 Löcher, der Samstagsrunde einfach richtig fantastisch gespielt, obwohl er eben so übermüdet war und war dann aber in der Situation, dass er halt wusste, nochmal 18 Loch wird es einfach nur mental, müdigkeits-, konzentrationstechnisch schwierig und hat seinen Caddy dann gebeten, dass er auf den eigentlichen Sonntags 18 Loch, die dann noch folgten, wo er ja eigentlich in good shape war. Also er ist ja wahnsinnig toll in den Tag gestartet mit einer Birdie-Serie, dann um eben diese Führung dann rauszuspielen, die er am Beginn des Sonntags noch nicht hatte. Und hat zu seinem Caddy dann gesagt, mehr oder weniger, du, bitte nur so ein bisschen entertaining talk und also versuch einfach mich irgendwie bei Laune zu halten, weil ich sehe sonst nicht, dass ich diese 18 Loch durchstehe, so in einfach in good mental shape. Ja. Und das hat offensichtlich, was auch immer sein Caddy ihm da erzählt hat oder wie auch immer er ihn da auf Trab gehalten hat, aber das hat funktioniert. Er hatte zwar kleinere, aber wirklich sehr kleine Einbrüche auf der Schlussrunde, die auch letztendlich vielleicht nicht vermeidbar sind, wenn du wirklich 27 Loch spielen musst an einem Tag. Aber er hat es wirklich gut durchgebracht und es ist dann eben auch tatsächlich so, dass du auch genau gesehen hast, also für mich war das an Loch 12 die entscheidende Situation, also Loch 12, der jetzt wirklich Sonntags-Finalrunde, das waren Paar 3. Und da hat er wirklich, ja, was heißt Pech gehabt? Nein, er hat nicht Pech gehabt. Er hat einfach den Abschlag links ins Rough gesetzt Also das Grün ist da erhöht und er lag also so im Gemüse und natürlich unten, also auf so einem Topfgrün, auf so einem Topfgrün hochblickend. Und dieses Gras, was da drumherum liegt, ist nicht so wahnsinnig spaßig. Und musste da dann rausspielen. Das sah eigentlich technisch gesehen gut aus, war aber dann irgendwie dann doch nicht richtig dosiert, was kaum zu machen war aus dieser Lage. Und landete dann auch noch ein bisschen blöd im Bunker, auch wieder ums Grün rum. Und das war dann natürlich schon der dritte Schlag. Also war klar, das Paar, außer er chippt jetzt wirklich rein oder also er spielt aus dem Bunker ins Loch, ist wahrscheinlich dahin. Und dann hat er aber einen Bunkerschlag gemacht und der war wirklich in einer massiven Stresssituation, in einer Situation, wo auch die nachfolgenden Spieler wirklich gedrängt haben und er da wirklich ungünstig lag. Und er hat diesen Bunkerschlag dann wirklich quasi zum Tap-in an die Fahne gesetzt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da hat er sich jetzt trotz zweier blöder Lagen hintereinander, die mal passieren können, die aber dich auch sehr schnell aus dem Konzept bringen können, hat er sich jetzt wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat dann da nur das Bogey gespielt. Und das war in dem Fall, also sieht natürlich jetzt nicht gut aus auf der Scorekarte, aber das war ein sehr, sehr gut erwirtschaftetes Bogey für die Spielverhältnisse. Und danach war es dann irgendwie so, dass man irgendwie, ich finde, gespürt hat, dass er sich das jetzt nicht mehr nehmen lässt. Da hat er dann noch so eine Dreier-Birdie-Serie gestartet von der 14 bis zur 16. Und dann war es auf der 18 auch völlig irrelevant, dass er dann noch ein Bogey gespielt hat, weil er drei Schläge Führung hatte aufs Feld. Und also das Bogey, das kann er dann leicht verschmerzen. Aber es war auf jeden Fall eine Runde mit eben Mini-Rückschlägen, aber aus denen er sich wieder gut rausgezogen hat. Und dann kannst du so eine Schlussrunde auch erfolgreich zu Ende spielen. Und
wenn wir mal auf seine Gesamtstatistiken bei diesem Event dann gucken, bei der AT&T Byron Nelson, 48 von 56 Fairways getroffen, 57 von 72 Greens in Regulation, 109 Putts und das kulminiert dann in einer Strokes-Gain-Putting-Bilanz von 10,3. Zweitbeste im Feld, also wirklich auch großartige All-Around-Leistung.
Ja, also das ist, letztendlich kriegst du natürlich so einen Score mit minus 23 auch nicht hin, wenn nicht wirklich vieles von deinem Spiel absolut en point ist. Und Sung Kang hat da in jeder Hinsicht gute Sachen gezeigt. Ich meine, ich bin ja immer der Schwung-Ästhetik-Fetischist hier im Podcast und muss sagen, da ist jetzt Sung Kang ja, also das ist, er ist von der Körpergröße her jetzt ja nicht allzu hoch geschossen und hat so ein bisschen so einen, ich nenne es so einen Hockeyschwung, also der ist jetzt nicht so ästhetisch schön wie natürlich manche andere Spieler auf Tour, die allerdings auch einen Tick größer sind und andere Hebel haben, das praktizieren. Aber er ist halt unglaublich effektiv, hat da auch richtig gut dann Stoff auf dem Ballflug drauf. Und er hat da wirklich dann in der Schlussrunde immer wieder gezeigt, dass er die Fahnen wirklich gut anspielen kann, hat aus langer Distanz Annäherungsschläge aufs Grün gemacht, die dann doch sehr freundlich zur Fahne lagen, also wirklich tolle Annäherungen und das Putten muss dann natürlich auch funktionieren, das ist klar. Und was aber noch viel wichtiger ist, ist die mentale Stärke, sich nicht von einem Matt Avery zum Beispiel rausbringen zu lassen, der in die Finalrunde gestartet ist, mit drei Birdies hintereinander, dann ein kurzes Bogey und dann nochmal zwei Birdies, also fünf Birdies auf den ersten sechs Löchern und der dann natürlich massiv Druck gemacht hat und da lief bei Sung Kang noch nicht so wahnsinnig viel. Und insofern ist es da wirklich ihm absolut hoch anzurechnen, dass er sich da nicht hat entmutigen lassen. Da war die Führung dann weg und er war dann Co-Leading zeitweise. Hat er auch mal kurz die Führung verloren, wenn ich mich recht entsinne. Und hat sich da aber dann wieder rausgewurschtelt. Und das ist die Kunst letztendlich.
Das hat er geschafft und damit dann eben seinen ersten Titel überhaupt auf der PGA Tour eingefahren. Gratulation dazu. Und vor allen Dingen, weil du sagtest, Matt Avery dahinter hat Druck gemacht. Es war ja noch einer, der die ganze Woche über sehr viel Druck gemacht hat, ebenfalls auf dem geteilten zweiten Platz am Ende. Scott Piercy, 67, 69, 63, 64. Starkes Ergebnis und was vor allen Dingen noch viel wichtiger dabei ist, der hat nicht ein Bogey gespielt. Die erste komplett bogeyfreie Turnierwoche auf der PGA Tour seit 2010 und damals hatte Charles Howell III. Beim Military Tribute at the Greenbrier das geschafft, wurde am Ende nur geteilter Neunter. Also bogeyfrei heißt nicht unbedingt immer ganz weit vorne und nicht immer Sieg, bei Scott Piercy immerhin T2.
Ja, und das hätte auch noch besser laufen können. Es ist immer so ein bisschen ironisch, wenn du dann bei so einer Schlussrunde davon sprichst, dass das ja alles noch viel besser hätte sein können. Aber er hat natürlich also bei den Frontline hätte nicht vieles besser sein können. Da hat er 6 Birdies gespielt, 3 Pars. Also da kann man mal relativ zufrieden sein, wenn du mit -6 dann auf die Back-9 gehst. Es ist dann auf den Back-9 so ein bisschen eingeschlafen, leider. Also nicht eingeschlafen, das ist falsch, aber da hat er ein paar Sachen einfach verschoben, also mal ein verschobener Putt hier. Also ist eigentlich erstaunlich, dass er für diesen sehr relativen Formeinbruch sozusagen im Vergleich zu diesem fantastischen Frontline, dass er da tatsächlich kein Bogey gespielt hat. Er hätte da noch viel, viel, viel mehr Birdies eigentlich spielen müssen und hat da aber irgendwie so ein bisschen die Zielsicherheit verloren. Also hat dann wirklich nur noch ein einziges Birdie spielen können an der 14, an dem Par 5, wo du eigentlich eins spielen musst. Wo nur Brooks Koepka erstaunlicherweise keins gespielt hat. Und also nicht nur, aber jetzt von den relevanten Personen vorne. Und insofern hat Scott Piercy es da nicht ganz nach vorne geschafft, aber hat, ich meine, der ist jetzt ja fast schon Altmeister im Vergleich zu den Young Guns um ihn rum und hat da ganz, ganz tolle Performance gezeigt. Also ich war da schon sehr angetan. Aber eben, wie gesagt, hinten raus so ein bisschen an Schwung verloren. An Schwung verloren. Und das beim Golfen. Das ist dann schlecht. Übel, ja.
So sah es also aus vorne an der Spitze des Leaderboards. Und nach einer kurzen Pause, da schauen wir dann auf ein paar große Namen, die ein bisschen weiter da hinten liegen, aber die natürlich ganz andere Ziele haben. Nicht unbedingt das AT&T Byron Nelson, sondern nächste Woche Bethpage Black PGA Championship. Da wollen sie am Ende zuschlagen. Brooks Koepka zum Beispiel, Jordan Spieth oder Stefan Jäger. Gut, nicht beim PGA Championship, aber über den müssen wir auch noch sprechen, weil der hat auch ein starkes Turnier gespielt. Nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir blicken zurück aufs AT&T Byron Nelson. Desiree, und wir haben eben schon die Spitze thematisiert, den Sieger Sung Kang oder auch die geteilten Zweiten Matt Avery und Scott Piercy. Und dahinter auf Platz 4, 3 Schläge hinter dem am Ende Sieger Sung Kang, da steht Brooks Koepka, der am höchsten gelistete Spieler in der Weltrangliste bei diesem Turnier. Daher natürlich von Anfang an so als Topfavorit gehandelt. Hat jetzt dieser Rolle auch durchaus über einige Tage dann Schritt halten können. 65, 66, 68, 65 zum ganz großen Wurf hat es natürlich nicht gereicht, weil er keinen so einen Ausreißer im positiven Sinne hatte wie Sung Kang. Aber für Brooks Koepka, ich sagte es vor der Pause, letztlich auch das PGA Championship, sicherlich das wichtigere Turnier und dafür ist er gut in Form.
Ja, das schon. Also er hat eine absolut konstante Leistung gezeigt. Das ist, ich würde es so als lauwarm bezeichnen. Und ich meine, sorry, Brooks Koepka, es gibt Spiele, die werden Gott dankbar, wenn sie solche Runden spielen könnten. Aber es war auch auf der Schlussrunde so. Ich meine, er hat gut angefangen mit Birdie 1, Birdie 4, dann ein Eagle auf der 5. Das war wirklich nice, wie Eagle meistens sind. Und er hat dann einfach irgendwie so ein bisschen, ist dann auch so ein bisschen eingeschlafen, also hat dann die Pars gerettet, dann zum Wechsel war auch so ein bisschen ungenauer. hat die Abschläge dann manchmal nach links verzogen. Da liegst du dann gerne mal in so Gemüse. Dafür hat er ja, ich meine, er hat auch eine bogeyfreie Schlussrunde gespielt, also hat er kein einziges Bogey dann gespielt. Das spricht für seine Qualität, weil ich fand sein Spiel überhaupt nicht mehr so präzise, wie es dann schon mal war. Aber dann nur noch zwei Birdies auf 13 und 15, das reicht halt gar nicht. Und gerade eben die 14, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen hatte, nur Brooks Koepka hat da kein Birdie gespielt. Das ist halt schon ungewöhnlich, dass er da sich dann mit einer 5 da von ein paar 5 runter bewegt. Und da hat er im Prinzip, also er hätte Fahrradkette, klar, aber er hätte sich im Prinzip, wenn er so den Schwung von seinen ersten 5, 6 Löchern mitgenommen hätte, hätte er sich eigentlich an die Spitze setzen müssen. Also ich hatte da durchaus im Verlauf der Schlussrunde erwartet, dass das Koepka dann noch über alle anderen, die da vor ihm liegen, drüber fährt, in Anführungszeichen, und sich dann da durchsetzt. Und das ist ihm nicht gelungen. Er hat ein paar Putts nicht gemacht. Klar, das war jetzt nicht ganz so heiß, der Putter, wie er das gerne gehabt hätte. Aber es war irgendwie, also unterm Strich, obwohl wirklich eine gute 65 war, war es irgendwie lauwarm. Und er hat es aber irgendwie selbst so kommentiert, dass er alles super findet und halt nur ein paar Putts nicht reingegangen sind und er ist in guter Form. Und ja, also typisches Brooks Koepka-Interview. Es lohnt sich auch gar nicht, das irgendwie dann als O-Ton zu bringen, weil das sagt eigentlich immer ungefähr dasselbe. Ich würde jetzt also auf jeden Fall sagen, klar ist der in guter Form. Und außerdem ist nächste Woche ein Major und bei Majors ist er ja sowieso immer in guter Form. Also unterm Strich können wir ihm wahrscheinlich zustimmen.
Ich habe noch nicht gehört, was Brendel Shambly gesagt hat, aber das ist vielleicht in dem Fall auch gerade aktuell erstmal egal. Die beiden werden sich sicher dann nächste Woche auch nochmal wieder im Vorfeld noch ein kleines Fernduell liefern. Gucken wir lieber auf Stefan Jäger, geteilter 17. am Ende, 69, 66, 67, 68 und ja, fast ein Hole-in-One.
Ja, richtig, richtig, richtig toll. Und zwar wirklich kurz vor Schluss. Er hat an der 17 am Sonntag das ist ein paar 3, 177 Yards, Abschlag gemacht. Übrigens genau dasselbe Pink tragend wie so viele der Spieler. Weil Mother's Day war, haben die also ganz viel in Rosa und in Pink gespielt. Was mich so ein bisschen irritiert hat, weil die das normalerweise doch machen, wenn so Breast Cancer irgendwie Day ist. Mhm. Und ich habe mir dann nur gedacht, also ja, ist egal. Also ich habe es irgendwie, also ich finde nicht, dass man alles, was entfernt mit Frauen zu tun hat, ob jetzt Muttertag oder Brustkrebs, man grundsätzlich mit einer pinken Farbgebung im Outfit irgendwie bedenken muss. Aber vielleicht ist das auch mein Problem. Jedenfalls waren die ganz viel in Pink unterwegs, so auch Stefan Jäger. Und stand dann am Abschlag und hat diese 177 Yards anvisiert auf die Pin. Und in dem Fall ist anvisieren auch das richtige Wort gewesen, weil er wirklich einen fantastischen Abschlag gemacht hat, der so kurz vor der Fahne aufgekommen ist, so keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter davor, ein bisschen gerollt ist und halt ganz haarscharf so an der linken Lochkante vorbeigerollt ist, ein bisschen, ganz klein bisschen dahinter dann liegen geblieben ist, also ein Tap-In, kannst im Prinzip reinpusten, da brauchst du fast keinen Putter mehr. Das war ein sensationeller Schlag an diesem Loch und hat ihn dann nochmal natürlich um einen Punkt nach oben gehoben. Auch wenn er sich letztendlich in der Schlussrunde insgesamt gesehen einen Tick verschlechtert hat, von einem 12. auf einen geteilten 17. Platz. Aber das war auf jeden Fall eine gute Performance und ein Top-20-Resultat. Und ich finde, da kann Stefan Jäger drauf aufbauen.
Absolut besser als Henrik Stenson, der ist geteilter 20. Hideki Matsuyama geteilter 23. Thomas Peters geteilter 23. Und da kann man noch ein paar weitere Namen nennen. Auch den geteilten 29. Jordan Spieth, für den ging es auf der Schlussrunde gleich um 17 Plätze runter. Also der war gleich mit Stefan Jäger nach 3 Runden und am Ende, wie gesagt, geteilter 29. dank seiner 71 am Schlusstag, aber trotzdem sagt er, boah, fit für die PGA Championship, da geht was.
Ja, Jordan Spieth sagt irgendwie seit 2017, dass er fit für alles ist und ich will auch nicht ausschließen, dass da der Punkt kommt, wo es dann irgendwie im System dann sich zurecht ruckelt und wieder alles passt. Aber die Kollegen vom Golf Channel haben das in einem Artikel sehr, sehr schön geschrieben. Ich möchte mir das jetzt nicht selbst zuschreiben, deswegen zitiere ich. Übersetzt würde es ungefähr heißen, Spieths Finalrunde bestand oder halt included, also schloss ein, 4 Birdies und 4 Bogies. Ein Mikrokosmos eines mittelmäßigen Jahres, in dem er Flashes of Form, sage ich jetzt mal, also Aufblitzen von Form gezeigt hat, aber has struggled with consistency. Also ist genau das. Er hat natürlich, wenn du Ausschnitte nimmst aus seinen Runden und die guten Löcher nimmst, dann denkst du, alles super, alles top, alles wie immer. Aber Jordan Spieth schafft es einfach nicht, 4 gute Turniertage am Stück zu spielen, und zwar seit geraumer Zeit. Und er schafft es streng genommen auch nicht mal, die eine Bombenrunde zu spielen, oder ganz, ganz selten. Also auch in den Runden, wenn du dir das Sonntagsrunde anguckst, ist immer Birdie-Par, Bogey-Par, Birdie-Par, Bogey-Bogey-Par. Also das ist zu wechselhaft, wirklich wie das Wetter. Er hat sich da vielleicht auch ein bisschen der Umgebung angepasst, aber er hat jetzt seit 2017 nicht mehr gewonnen. Also sein letzter Titel waren die Open. Aber er hat wirklich auch jetzt kaum mehr Top-20-Platzierungen erreicht in letzter Zeit. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Jordan Spieth in bestechender Form ist. Du kannst im Golf tatsächlich nie sagen. Und wenn ich jetzt sage, keine Chance auf Career Grand Slam nächste Woche, dann macht er ihn wahrscheinlich. Aber also nach aktueller Form wäre es so nicht vorherzusehen. Das verhalte ich mich mal diplomatisch.
Man kriegt keine sonderlich schlechte Quote, sagen wir es mal so, bei den Wettanbietern. Und wenn man die dann eben, oder wenn die ihn dann eben auch nicht so weit vorne sehen, auch wenn man natürlich den Namen Jordan Spieth dann auch immer noch ein bisschen mit einberechnen muss und deshalb die Quote nicht so ist, wie man es vielleicht bei einem anderen Spieler von gleicher Form aktuell erwarten würde. Man kann da ein paar Euro mit verdienen, wenn man auf ihn setzt, aber dann muss er auch tatsächlich nächste Woche sich dann wirklich durchsetzen und diese Konstanz, die ihm eben im Moment noch abgeht, dann auch tatsächlich mal an den Tag legen. Vielleicht dann in Best Page Black. Ja, so sieht's aktuell aus, also beim AT&T Byron Nelson, der Titelverteidiger übrigens, Dennis Wise, der wurde am Ende geteilter 43. und damit gab es in diesem Jahr nicht einen Mehrfachsieger beim AT&T Byron Nelson. Der letzte war Tom Watson, 1978 bis 80 gewann er 3-mal in Serie, also schon lange her, dass da einer dann auch mal die Konstanz hinlegte, gerade bei diesem eigenen oder einzigen, bei diesem einen Turnier. Kurze Pause hier.
Ja. Entschuldige, aber nur um ihm die Ehre zu erweisen, er heißt Aaron Wise, nicht Dennis Wise.
Dennis Wise. Wie komme ich auf Dennis? Aaron steht hier auch auf meinem Zettel.
Ja, das nur für die Records.
So sieht's aus. Dennis Wise also. Und wir sind
Nein!
gleich.
Nein!
Aaron Wise. Und gleich sind wir auch ein bisschen wiser. Dann gucken wir nämlich auf die European Tour und dann wissen wir nämlich auch, was Martin Keimer dort gemacht hat. Bis gleich. Kurze Pause. Ich sortiere mich mal und überlege nochmal. Aaron Dennis.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Eben waren wir etwas ins Schwimmen geraten. Nee, nicht wir, ich war ins Schwimmen geraten, so müssen wir sagen. Dennis Wise, habe ich gesagt, der heißt Aaron Wise. Aber wer ist Dennis Wise? Das können wir auch noch schnell aufklären. Natürlich ein Fußballer. Ich hatte vorhin mich noch mit Fußball auseinandergesetzt, da kam der Name Dennis Wise nicht vor, aber wir haben über die Premier League gesprochen. Und Dennis Wise, der war in der Premier League tatsächlich mal Trainer. Bis 2008, da war, na gut, nicht in der Premier League, da war Trainer bei Leeds United und die waren damals in der dritten Liga. Aber Leeds United ist ja ein Verein, den man auch durchaus aus der Premier League kommt, kennt. So, egal. Wir sind
und jetzt sagst du mal noch 10-mal Aaron Wise.
Aaron Wise. Und jetzt sind wir alle ein Stück weiser und jetzt gucken wir aufs genau. British Masters und das bringt uns dann zumindest dann auch wieder nach England und damit hat sich der Kreis zu Dennis Wise dann auch geschlossen. Hillside Golf Club, Southport, Merseyside in der Nähe von Liverpool momentan ja sehr en vogue, auch wenn sie nur Zweiter in Anführungsstrichen in der Premier League geworden sind, aber haben ja noch Chancen auf den Champions League Titel. Aber den Titel beim British Masters, hosted übrigens bei Tommy Fleetwood, den hat sich Markus Kinhold, der Schwede, geholt. Mit minus 16 am Ende ein Schlag vor den lokalen Matadoren Eddie Pepperell und Matt Wallace und Robert McIntyre als Schotte. Der zählt dann auch noch in die Kategorie lokalen Matador mit rein. Und ganz stark aus deutscher Sicht geteilter achter Platz von Martin Keimer. Und der hatte dann auch noch nicht ein Igel, sondern zwei Igel in der Tasche. Kommen wir gleich zu die Serie vorher. Markus Kinhold, ein Schwede, wieder einer aus dem hohen Norden, der auf der European Tour seinen ersten Titel feiert. Aber auch das war am Ende doch recht dramatisch.
Das allerdings, weil ich natürlich wieder so unobjektiv war wie immer und meine Sympathien dann doch aufgrund seiner Aufholjagd bei Eddie Pepperell lagen. Und nach Loch 17 sah das ja so aus, als ob das irgendwie auf ein spannendes Playoff zusteuern würde. Und dann ist wirklich, also das habe ich jetzt so seltener gesehen auf der European Tour oder auch auf der PGA Tour. Dann auf den letzten beiden Löchern war wirklich so dermaßen Bewegung nochmal da drin. Eddie Pepperell konnte nur in Anführungszeichen einen Birdie auf der 17 spielen. Hat er dann die minus 15 ins Clubhaus damit gebracht. So auch Matt Wallace, der irgendwie ab der 13 sowieso die Farben eingestellt hat auf der Scorekarte und nur noch Pars gespielt hat. Also der ist da ein bisschen eingeschlafen dann. Nicht eingeschlafen, aber der hat dann wirklich also keine Birdies mehr da verwerten können. Und auf einmal kommt Robert McIntyre um die Ecke, der Schotte, du hattest ihn schon genannt, und legt einen Eagle-Birdie-Finish hin. Einfach mal so drei Schläge hinzugewonnen auf eine Minus-4-Runde insgesamt und liegt danach auf diesem Minus 15 und du denkst, okay, kriegen wir jetzt einen Vierer-Playoff, weil ja Markus Kinhold auch noch unterwegs war. Und Kinhold hatte eigentlich eine enorme Delle in seiner Schlussrunde auf Loch 15, 16.
Oh ja.
Das ist kein guter Zeitpunkt für Dellen, wie wir uns vorstellen können. Hat zwei Bogies gespielt, schien damit dann, also an Loch 17, irgendwie so ein bisschen raus zu sein. Und überlegt sich, okay, spiele ich die 17 im Birdie, dann war er auch bei minus 15. Alle denken, okay, Vierer Playoff, das kann noch länger dauern. Und dann spielt er an der 18 auch nochmal einen Birdie. Und mit diesem Birdie-Birdie-Finish ist er halt ein Schlag vom Rest des Feldes. Und so haben wir drei geteilte Zweite und in Schweden als Turniersieger. Und das ist mal wirklich, das war eine ganz, ganz, ganz knappe Kiste. Und super spannend. Schon Eddie Pepperell, der sich da nach oben gearbeitet hat, weswegen ich ihm ja dann auch so meine Sympathien entgegengebracht habe auf der Schlussrunde. Ich fand es ganz, ganz großartig. Bogiefreie Schlussrunde, drei Birdies auf den Front Nine, drei Birdies auf den Back Nine. War dann eins zu wenig offensichtlich, um noch irgendwie dann Kinhold abzufangen. Aber der hat sich da sukzessive nach oben gespielt. Und Kinhold hat aber einfach sich von seiner 15-16 Bogie-Ecke da überhaupt nicht beeinträchtigen lassen und ist buchstäblich cool geblieben. Und da hat er die Tradition von Henrik Stenson weitergeführt und hat den Iceman gegeben. Und also ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen.
Und er hat sich auch mal wieder im Nordwesten Englands durchgesetzt. Das ist für ihn offensichtlich gutes Pflaster. 2015 hat er da nämlich als Amateur die Lytham Trophy gewonnen. Also das ist eine Gegend, die ihm offensichtlich dann sehr, sehr liegt mit den Bedingungen. Da kommt er ganz gut zurecht. Wir hören ihn mal im Interview mit den Kollegen der European Tour zu seiner Schlussrunde.
Yeah, there were a lot of scenarios, I guess, going down the last four guys at 15 under, so I'm just really happy now to manage to pull it off and to make the birdie and the putt on the last. Rocky start, I guess, made those clutch putts, which was huge, I think, at that moment, and then just played solid throughout the round and all of a sudden made two bogeys, which wasn't ideal, but the finish was great.
Es ist ja nochmal gut gegangen. Die Serie hat es euch beschrieben, wie diese Bogies dann von ihm eben dann doch wieder an der 17-18 noch egalisiert werden konnten. Kinhold also wieder einer der Ersttäter in dieser Saison, die zum ersten Mal auf der European Tour erfolgreich sind. Die Serie, er spielt aber schon etwas länger dort. Seit 2015 nämlich ein bisschen Erfahrung hat er also.
Und hat eigentlich auch so wirklich Golf ja auch im Blut. Also sein Vater ist selbst auch professioneller Golfer und ist sein Coach. Und seine Schwester Frieda ist die sechste im World Amateur Golf Ranking, also auch super talentiert. Und insofern, Markus Kinhold hat schon 2014 den Junior Ryder Cup gespielt. Also er ist jetzt nicht irgendwie noch nie auf dem Parkett irgendwie erschienen. Und diese Lithium Trophy in 2015, das hast du ja schon erwähnt, das ist durchaus auch irgendwie was, was man sich in den Lebenslauf schreiben kann. Aber es hat halt noch nicht so geklappt, wirklich sich so komplett durchzusetzen, was wieder mal wie bei allen anderen, siehe John Spieth und andere, daran liegt, ob du eben diese 4 Tage durchbringst und wirklich am Stück eben hervorragendes Golf produzieren kannst. Und ich finde, dass er jetzt da seine Führung, die er nach den 3 Tagen hatte, verteidigen konnte, wenn auch mit einer in Anführungszeichen nur 70er Runde, zeigt eben, dass er jetzt es geschafft hat, jetzt ein bisschen weiß, wie es geht und die Nerven behalten hat. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der da öfter jetzt in den Top 10 auftaucht und entsprechend seine Karriere fortsetzen kann, weil so ein Sieg ja oft auch so ein bisschen dann noch so die Dämme brechen lässt und einfach, du hast dann dieses eine große Obstacle im Weg, dieses eine große Hindernis endlich mal überwunden, dass du jetzt mal einen European Tour Sieg hast und vielleicht spielt er jetzt auch noch befreiter auf, man weiß es nicht.
Das würden wir ihm natürlich wünschen, dem jungen Mann aus Schweden. Wen wir auch natürlich mehr wünschen würden an guten Ergebnissen, das ist Martin Keimer. Jetzt hat er es tatsächlich geschafft, mal wieder die Top 10 zu knacken. Geteilter Achter wurde er mit einem Score von -10 und vor allen Dingen einer sehr, sehr starken Schlussrunde, die ihn dann nochmal um 29 Plätze nach oben gebracht hat. Eine 66 zum Ende, das ist wirklich für Martin Keimer dann ein richtiger Selbstvertrauens-Push, den er dann mitnimmt nächste Woche nach Best Pitch Black.
Ganz genau, also vom Ergebnis her dasselbe wie Eddie Pepperell, also dasselbe Tagesergebnis, allerdings auf andere Weise entstanden. Er kann nämlich wirklich 2 Eagles vorweisen auf der 11 und auf der 17, was eine ziemliche Ansage mal ist. Und ich finde, dass er da durchaus einen Boost mitnehmen kann, also da stimme ich dir absolut zu, weil das jetzt so mal wirklich eine richtig, richtig, richtig gute Schlussrunde war für Martin Keimer. Und da ist jetzt natürlich die Situation die, dass er etwas mehr Reisestrapazen hat als die Kollegen, die sich jetzt auf der PGA-Tour da schon eingespielt haben auf Bethpage Black und da jetzt einfach nicht diese Riesenanreise haben, die jetzt Martin Keimer noch hat. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es ist natürlich für die Kollegen auch Fleetwood und Konsorten, die jetzt eben in Großbritannien gespielt haben, natürlich ein anderer Anfahrtsweg als die Kollegen, die jetzt in Dallas waren, aber oder gar nicht gespielt haben, die sich schonen konnten. Und auf der anderen Seite für Martin Keimer, denke ich, ist das Wichtigste, dass er auf der einen Seite, so blöd das klingt, Spielpraxis hat und auf der anderen Seite eben jetzt so einen Boost mitnehmen kann. Und da sollte dann so ein Transatlantikflug auch nichts ausmachen, hoffentlich. Und dann gucken wir uns mal an, was er dann bei der PGA Championship zu leisten imstande ist.
Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen, dass er da an diese Schlussrunde anknüpfen wird können, denn das ist ja wirklich ein Ergebnis, was er mal braucht und PGA Championship ja auch ein Turnier, was er schon mal gewonnen hat, also auch zwar auf einem anderen Platz, aber trotzdem, das wird ihm dann sicherlich zusätzlich noch ein bisschen Push geben, um dann eine gute Platzierung, vom Sieg wollen wir gar nicht sprechen, aber auf jeden Fall auch auf der PGA Tour mal wieder in den Top 20, in den Top 15 vielleicht zu liegen, denn auch das wäre ja wichtig, auch mit Blick auf die Tourkarte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist European Tour ist mal unbenommen, aber was auf der PGA Tour braucht, einfach Punkte, Punkte, Punkte und also sprich Preisgeld und FedEx Cup Punkte und da laufen jetzt alle möglichen Spielberechtigungen aus. Du hast es ja schon angesprochen und insofern, also jetzt ein sehr gutes Auftreten in Bethpage Black würde wunderbar gerade so in den Plan passen bei Martin Keimer. Hoffe mal, dass er das auch durchziehen kann.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wir gucken nochmal auf den weiteren Verlauf bei den geteilten 8. Plätzen. Tommy Fleetwood auch mit dabei, genauso wie Renato Paratore. Tommy Fleetwood, der ja auch Gastgeber war, also letztlich wieder diese Doppelbelastung hatte.
Ja, wobei man, ja, vielleicht ist es Doppelbelastung schon, also sage ich ja auch immer, dass das eine Belastung ist. Bei Tommy Fleetwood hatte ich erst den Eindruck, dass es ihn eher boostet, dass er da so zu Hause ist und die Kollegen in seiner Ecke da willkommen heißen darf. Das, man muss wirklich sagen, Tommy Fleetwood ist schon ein absoluter Ausnahmegolfer. Golferisch sowieso, aber eben auch vor allem, was das Menschliche anbelangt. Und das ist einfach ein Typ, der hat so viele Sympathien, die er sowieso schon hat. Also und dazu braucht er nicht zwingend Francesco Molinari beim Ryder Cup, sondern er hat die auch vorher schon gehabt. Das ist ein ganz grundehrlicher, anständiger, offener Typ und das merkt man einfach, das kannst du auch nicht stellen. Und er hat jetzt da als Host auch einfach einen super Job gemacht und natürlich von Social Media entsprechend gepusht, aber es war halt wirklich so. Und ich meine, das muss er nicht machen und das sind dann vielleicht doch die Momente, die dann so ein bisschen Kraft wegnehmen. Der hat dann halt nach Tag 3 oder nach Tag 2 oder was weiß ich, wann das genau war, ist der halt mit der Greenkeeper-Crew noch unterwegs gewesen und hat dann noch die Löcher auf dem Platz aufgefüllt und noch Platzpflege betrieben und hat sich wirklich gekümmert und war überall und hat repräsentiert. Und vielleicht ist das dann doch letztendlich mit dieser 73er Schlussrunde da dann nochmal irgendwie ein bisschen zu Buche geschlagen, dass er sich dann vielleicht anderweitig ein bisschen verausgabt hat und sich eben nicht nur aufs Golfspiel konzentriert hat. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ihm echt wurscht, weil er so unglaublich erfolgreich war, finde ich, oder halt so ein unglaublich gutes Zeichen gesetzt hat und so ein toller Host war, dass das für ihn, glaube ich, fast wichtiger ist, so ein bisschen patriotisch gesehen. Und ob er jetzt da geteilter Achter oder Fünfter ist, das ist doch Tommy Fleetwood egal. Und ich glaube, für den Sieg waren tatsächlich in dieser Woche einfach andere dran.
So war's. Und so war es eben Markus Kinhold, der am Ende oben war und gewonnen hat. Maximilian Kiefer, geteilter 58. zweitbester Deutscher, der hatte einen guten Start, eine 69, danach eine 67 folgen lassen und dann kam ein Wochenende zum Vergessen.
Ja, die 76 und 74, also Moving Day 76 war schon richtig blöd. Er hat einfach richtig viele Bogies gespielt. Das ist blau, blau, blau auf der Scorekarte. Und die Plus 4 vom Samstag war eben schon schlimm genug. Er hat am Sonntag tatsächlich auch, übrigens wie Martin Keimer, an der 17 am Par 5 einen Eagle gespielt, was noch Schlimmeres verhindert hat, weil er war ja eh schon auf Plus 2 gelegen, ohne das Eagle wäre auf Plus 4 und wäre noch weiter nach unten gerutscht. Ich, ehrlich gesagt, dazu habe ich auch zu wenig gesehen, weil ja der werte Anbieter des Bezahlfernsehens die Schlussrunden nicht gezeigt hat. Ich habe keine Erklärung dafür und auch keine Ahnung, warum er da am Wochenende so buchstäblich, ich würde sagen, eingebrochen ist. Ich meine, das ist ein Unterschied von 9 Schlägen von minus 5 am Freitag auf plus 4 am Samstag. Und das kannst du jetzt nicht alles nur auf Wetter oder sonst irgendwas schieben. Also er hat einfach das Wochenende konsequent Bogies in Serie gespielt. Weiß ich nicht. Dass er zu was anderem imstande ist, ich meine, er hat die zweite Runde, die minus 5, ist nicht nur eine minus 5 gewesen, sondern das sind 5 Birdies und Bogie frei. Und dann ist es nicht zu erklären, warum das dann Samstag, Sonntag so gar nicht geklappt hat. Also da kann ich jetzt nicht nichts zu sagen, aber ist halt schade.
Immerhin am Sonntag an der 17 noch ein Eagle gespielt. Das zumindest als positiver Ausklang. Das kann er vielleicht dann mitnehmen für die nächsten Auftritte. Und er hat immerhin den Cut geschafft. Das war ja den anderen drei Deutschen im Feld nicht vergönnt. Marcel Sieben, Bernd Ritthammer und auch Max Schmidt. Die mussten dann nach dem Freitag bereits die Tasche packen. Marcel Sieben, da hatten wir am Freitag schon drüber gesprochen, nach der ersten Runde, der wusste schon, in welche Richtung das geht. Nach der 75 konnte zwar dann noch eine 70 spielen am zweiten Tag, war dann aber zu wenig. Der hätte sich, wie er selber gesagt hat, lieber die Pause gönnen sollen nach China.
Ja, da, aber es ist jetzt, du kannst auch nicht alles dann drauf schieben, dass du da irgendwie zu viele Stunden auf der Range verbracht hast. Ich denke, das ist, also es ist auf jeden Fall schon bei ihm jetzt krass einzurechnen, dass er natürlich Reisestrapazen hatte. Auf der anderen Seite, die haben halt andere auch. Also das erklärt jetzt sein persönliches Schicksal in Anführungszeichen schon ein bisschen, aber es ist im Vergleich halt trotzdem so, dass andere Spieler diese Reisen auch gemacht haben und das auch irgendwie besser weggesteckt haben. Also da kommen auch noch andere Komponenten dazu. Es war jetzt einfach, ich meine, das ist auch ein großer, wie soll ich sagen, also da geht es gar nicht um die Entfernung und um den langen Flug nur, sondern da geht es auch darum, dass wir natürlich eine ganz andere Platzcharakteristik haben, dass wir hier auf Linksgolf auf einmal jetzt umsteigen. Das kannst du natürlich nicht mit dem Platz in China unbedingt vergleichen und insofern bedarf es da schon großer Anpassungsfähigkeit und die haben jetzt halt Marcel Simon und auch Max Schmidt nicht gezeigt, auch Bernd Ritthammer nicht. Ja, aber einfach weitermachen, es hilft nichts. Also Marcel Simon muss darauf hoffen, dass er wieder Sponsoreneinladungen bekommt und sich Punkte erspielen kann. Das hat jetzt da nicht geklappt, aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, werden das Ganze natürlich weiter verfolgen in dieser Woche, dann am Ende der Woche USPGA Championship in Bethpage Black. Da sind wir natürlich dann auch mit dabei, werden euch drüber auf dem Laufenden halten und in der nächsten Woche geht es ja auf der European Tour dann auch weiter mit der Made in Denmark. Die kommt auf einem neuen Turnier Lageplatz sozusagen im Himmerland Golf Spa Resort. Das ist der traditionelle Platz dafür, aber neuer Termin eben jetzt schon im Mai und nicht mehr im August wie in den letzten Jahren. Das war nur Golf für diese Woche. Ich sage erstmal vielen Dank an Desiree.
Sehr gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an euch. Verweise euch noch kurz darauf, dass wir leider das Ergebnis der Regions Traditions der Champions-Golfer nicht mehr in die Sendung kriegen, weil das Turnier aufgrund von Witterung auf den Montag mit der Schlussrunde gegangen ist. Bernhard Langer, der liegt aber aussichtsreich im Rennen. Steve Stricker vorne und Bernhard Langer, der liegt zwei Schläge zurück auf dem geteilten zweiten Platz zusammen mit David Toms und Billy Andrade. Also da kann vielleicht für Bernhard Langer auch noch ein Sieg dazukommen und dann das gute Ergebnis der Deutschen insgesamt an diesem Wochenende dann noch komplettiert werden. Wir werden euch natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de im Laufe der Woche noch auf dem Laufenden halten, euch dann natürlich auch auf das PGA Championship vorbereiten. Ihr hört es bei uns im Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr die entsprechenden Feeds, den Golf-Feed, den Nur-Golf-Feed bei meinsportpodcast.de abonniert. Danke fürs Zuhören und gebt uns gerne Feedback.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.